Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast alles über Jack the Ripper mit dem Ripperologen Nick. So, hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, für alle, die uns sehen, wir winken mal kurz in die Kamera. Hallo, hier, das ist der Nick, der neben mir sitzt. Hallo lieber Nick.
Servus Chris.
So, jetzt die Leute kennen dich gar nicht, außer sie haben natürlich das andere Format gesehen, Michi und ich heißt es nämlich. Da warst du irgendwann Bestandteil der Sendung.
Einmal war ich Gast und einmal habe ich die Michi vertreten.
Ja genau, da warst du Co-Moderator beim Hendrik Marz. Also das verlinken wir auch nochmal, wer sich das anschauen will. Und der Nick ist ein Kollege auch von mir in der Gastro, wo ich arbeite, weil das wissen ja alle hier, dass ich in der Gastro arbeite. Das ist also auch ein Tekor, nicht wahr? Wir sind Tekor-Kollegen.
Ja.
Und vor kurzem, als wir hier einen gemeinsamen Grillabend hatten, habe ich herausgefunden, was ich vorher übrigens nicht wusste, dass du ein Jack the Ripper investigativer Hobbydetektiv bist. Kann man das so nennen? Wie kann man das denn nennen,
was also du machst? Nennen tut man das tatsächlich, Menschen, die sich damit beschäftigen, nennt man Ripperologen.
Ripperologen.
Allerdings bin ich immer noch weit entfernt von denen, die das professionell betreiben. Also, aber ich hatte mal während des Lockdowns genau dieses Thema auf dem Schirm.
Ja, okay. Also und da hast du damit angefangen.
Also, ja, also irgendwie musste ich mich ja beschäftigen. Du weißt ja, wie es in der Gastronomie war.
Ja.
Wir hatten 7 Monate, gerade als Theker nichts zu tun. Die Köche schon, die haben dann To-Go-Essen gemacht. Aber wir sind gelegentlich vorbeigekommen, um hausmeisterische Tätigkeiten zu machen. Okay. Ich habe mir dann in der Apotheke einen Job als Tester besorgt, den ich 2x die Woche machen konnte. Aber ansonsten ist mir das Dach auf den Kopf gefallen. Das war eine saublöde Zeit und man konnte nicht so viel im Wald sein. Konnte man schon, aber irgendwann ist auch das genug und dann musste man sich beschäftigen.
Aber man muss natürlich sagen, du bist ein riesen England-Fan. Das hat natürlich auch was dazu, ja?
Ich bin ein riesen England-Fan und ich bin auch Fan der Literatur des viktorianischen Englands. Okay. Also ob das Dracula ist, ob das Mary Shelleys Frankenstein ist, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, die Sherlock Holmes-Geschichten und Romane. Und da ist natürlich Jack the Ripper nicht weit.
Ja, ja, klar. Ich habe hier, du hast uns extra auch Tee gemacht, das muss man nochmal sagen. Ich halte das mal hier, ich versuche es mal hier ins Bild zu halten oder in das Bild mal. Hier mit der Queen.
Ja. Ja, das ist die Jubiläumstasse und hier ist der Prinz Charles.
Ja. Genau, so. Jetzt habe ich mich natürlich extra nicht so darauf vorbereitet und wollte einfach mal so ganz doof sein oder auch so ein bisschen letzten Endes, weil ich sage, nicht jeder hat sich mit Jack the Ripper beschäftigt in seinem Leben.
Ich wusste lange Zeit gar nicht, dass das eine real existierende Figur war.
Ach echt? Hast du gedacht, das ist eine Romanfigur?
Ich kannte das schon als Kind zum Beispiel in diesen Geistergeschichtenheften.
Ja, ja.
Da kam der gelegentlich auch mal drin vor.
Okay.
Immer der Typ mit dem Mantel und dem Zylinder, der da durch den Nebel streift und mit einer langen Klinge über arme Straßenmädchen herfällt.
Okay. Deswegen habe ich heute auch gedacht, naja, wir nähern uns der ganzen Situation mal so an, für auch alle Leute, die davon noch nie, also die vielleicht das schon mal, ich glaube, jeder hat das schon mal gehört in einem gewissen Alter, diesen Absolut. Begriff, aber sich damit nicht so auseinandergesetzt hat.
Ja. Es ist eine gewisse Popkultur, die dahinter steht.
Das Einzige, was ich vorhin nochmal, weil ich dachte, du musst wenigstens mal die Jahreszahl dir anschauen, ich glaube, es ist 1888, gell?
Richtig, es ist im Herbst des Terrors, 1888.
Genau. Und jetzt ist auch Herbst, deswegen, also was ein Zufall.
Passt auch wunderbar zu Halloween.
Ja, ja.
Spielte sich ab in einem Stadtteil der florierenden Hauptstadt Großbritanniens, eines Weltreichs zu dem Zeitpunkt, bei dem die Sonne nie unterging, durch die ganzen Kolonien. Eine Nation, die sich für Gottes Geschenk hielten und für die moralische Instanz, die aber gleichzeitig aufgrund der industriellen Revolution in bestimmten Stadtteilen, gerade im Londoner East End, Elend produzierte und zugelassen hat. Und man kann sich das kaum vorstellen, dieser Stadtteil Whitechapel ist circa 15, 20 Minuten weit entfernt vom Tower, von der Tower Bridge, wenn man in den Osten fährt. Und der Hauptstraße der damaligen Whitechapel Road, ich weiß gar nicht, ob es heute noch so heißt, gefolgt ist. Dieses Gebiet, anschließend an Spitalfields, was auch nicht viel besser war vom sozialen Aspekt her gesehen, war benannt nach einer weißen Kirche. Ursprünglich stark besiedelt von Hugenotten, die erstmal Wohlstand mit sich brachten. Später aber verfiel das Viertel und die nächsten Flüchtlinge, die kamen, waren aus Osteuropa vor Pogromen fliehende Juden, die einen großen Anteil der Bevölkerung ausgemacht haben. Mhm. Auch heute ist Whitechapel noch Zuwanderungsgebiet. Heute sind es eher aus den arabischen Gebieten. Also wenn man da aus der U-Bahn steigt, hat man sehr viele, wie heißen sie, die Ganzkörper...
Burkas.
Burkas und sowas findet man dann davor. Damals war es ein extrem dicht besiedeltes Viertel, in dem ganze Familien in einem Zimmer gelebt haben, in dem Arbeiter, die sich eine Wohnung teilten, der eine früh, der andere Spätschicht, die das Bett sozusagen getauscht haben. Es war mit einer enorm hohen Arbeitslosigkeit versehen und die, die Arbeit hatten, haben nichts verdient und viele Frauen, die zum Beispiel aufgrund von Scheidung oder aufgrund von Alkoholismus nicht irgendwie aufgefangen wurden, fanden sich am Ende in dem Viertel wieder und jede 12. Frau in Whitechapel war im Prinzip gezwungen, zumindest gelegentlich der Prostitution nachzugehen. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, klar, es ist die Zeit der Gaslaternen. Die Hauptstraßen, die waren beleuchtet. Aber man musste nur in einen Yard oder in ein Haus, in einen Hauseingang gehen und dann war da keinerlei Licht. Die Polizisten hatten kleine Laternen mit sich. Die Pubs waren beleuchtet, die Wohnhäuser und Yards für gewöhnlich nicht. Und deswegen war es auch möglich, dass in einem so dicht besiedelten Viertel diese Morde stattfinden.
Also konnte keiner
gesehen. Es war auch nicht nur Jack the Ripper, der ja Gewalt angewendet hat und vor allen Dingen auch extrem hohe Gewalt gegen Frauen angewendet wurde. Es gab da Gangs, Straßenkinder. Also kein Ort, an dem man leben wollte.
Hat sich das jemals wie entschärft, die Situation dort? Also ich meine, natürlich heute ist es was anderes sicherlich als früher. Aber gab es irgendwann, weißt du das, wie vom Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg, oder hat sich das irgendwann beruhigt?
Ja gut, natürlich hat der Zweite Weltkrieg eine große Rolle gespielt, weil aufgrund der Bombardements der Deutschen sehr viele Häuser, die damals gestanden haben, gar nicht mehr da sind.
Ja, okay.
Und in den 60er Jahren wurde dann halt eben auch Verschiedenes abgerissen, was damals noch den Krieg überlebt hatte. Es gibt also nicht mehr sehr viele Originalgebäude, um die Jack the Ripper damals geschlichen ist. Wo man noch solche Gebäude vorfindet, ist in der Bucks Row, wo das erste offizielle Opfer gestorben ist. Da gibt es ein altes Schulgebäude, das stand da schon. Der Mitre Square, in dem Catherine Eddowes abgeschlachtet wurde, muss man so sagen, ist noch ein Hof, der zumindest von den Maßen her noch derselbe ist wie damals. Auch wenn die Gebäude von damals nicht mehr außenrum stehen.
Was ist denn die Faszination von Jack the Ripper, dass man ihn nie gefasst hat? Ist das die Faszination, die heute noch so alle beschäftigt?
Also ich glaube, das sind verschiedene Aspekte. Als allererstes war es zur damaligen Zeit schon ein globales Phänomen, weil es der erste Serienmörder war, der in den Medien weltweit vorkam.
Okay.
Also das ist auch in Deutschland, stand er in den Zeitungen. Okay. in den britischen Kolonien, ob das Australien war, überall stand er in den Zeitungen. Das gab es vorher so nicht. Also war es damals schon so, dass die Menschen zum Teil auch aus den reicheren Stadtteilen nach Whitechapel kamen, um sich die Schauplätze anzugucken.
Ah, okay. Also wie so ein Tourismus, so ein kleiner damals
schon. Das war schon ein sehr unschönes Phänomen, ja. Dann gibt es die Popkultur. Das ist wie bei Dracula und Frankenstein. Da werden heute noch Filme drüber gedreht. Der letzte große Film über Jack the Ripper war From Hell mit Johnny Depp.
Ja, also wahrscheinlich gab es danach noch ein paar, aber so das war so ein großer Kinofilm.
Das war ein großer
Also der Hit. Ist auch schon relativ alt eigentlich, aber ja.
Ja, ich habe danach noch ein, zwei gesehen, sind aber nicht so nennenswert. Ich finde zum Beispiel den From Hell oder den Jack the Ripper Film mit Michael Caine aus den 80ern von daher interessant, als dass er sich große Mühe gegeben haben, die Schauplätze original darzustellen und auch echte Verdächtige haben auftauchen lassen. Zum Teil mehrere sogar in den Filmen. Dass natürlich Johnny Depp als opiumrauchender, Absinth trinkender Inspektor Frederick Everline eine reale Darstellung des Scotland Yard Ermittlers gewesen ist, nein, das ist auszuschließen. Auch dass er am Ende was mit der Mary Jane Kelly hat, dem letzten Opfer, das war mit Gewissheit nicht so.
Na gut, aber das ist ja Popkultur, das ist ja, dass man das so ein bisschen
Das ist aber spielt. Ein nächster Punkt, weshalb das heute noch so interessant ist. Und ja, letzteres, ich glaube, es wäre nicht so spektakulär mehr, wenn man den Täter wüsste.
Ja, das glaube ich auch.
Und Ripperologen sind zum Teil mit viel Geld und mit wirklich wissenschaftlichen Methoden immer noch dabei und versuchen, ihm auf die Schliche zu kommen.
Okay. Aber, und da ist natürlich auch wieder die Frage, du hattest, weil du hast ja auch da eben viele Kopien von Briefen, die hast du da bei unserem Grillabend rumgereicht. Das war halt auch so das erste Mal, dass es mich so ein bisschen gepackt hat. Also nicht, dass ich jetzt selber investigativ irgendwie forsche, aber wenn man wirklich tatsächlich die Schrift sieht auch und so, also wenn man sieht, das ist das, was diesejenige geschrieben hat. Das finde ich schon krass, also auch heute noch. Ja.
Das ist
so ganz merkwürdig.
Also ich kann dir ja mal kurz zeigen. Also es gibt zum Beispiel...
Wir zeigen die auch nochmal dann in groß. Ich fotografiere die nochmal ab, dass wir die einblenden.
Die damaligen sogenannten Police News, was eine Zeitung war für Leute,
die... Kannst du mal hier in diese Kamera halten, wenn du willst. Genau, so sieht man das ganz gut. Ja.
Für Leute, die halt eben nicht lesen konnten, waren das komplette
Bilder,
Zeitungen, die mit Illustrationen versehen waren.
Wahnsinn, ja.
Es gibt Kopien von verschiedenen Briefen. Es sind ja damals Hunderte eingegangen, aber zum Beispiel der From Hell Brief, der an einen gewissen George Lusk gesendet wurde mit einem kleinen Päckchen und in diesem Päckchen ein Teil einer menschlichen Niere. Und dann gab es zwei Briefe, die ihm den Namen gaben. Nämlich unterschrieben mit Jack the Ripper.
Naja, okay.
Und das war natürlich auch für die Medien ein gefundenes Fressen, deswegen ist auch der Verdacht da, dass eventuell der eine oder andere Journalist diese Briefe geschickt hat.
Ach so. Okay. Ja. Um dem Ganzen so einen sehr flammigen Namen zu geben, um im Grunde da...
Das war richtig geeignet für reißerische Zeitungen und Journalisten.
Na klar. Also fangen wir aber mal vorne an.
Ja.
Erzähl mal von dem ersten Mord und auch, das hat man ja wahrscheinlich auch erstmal nicht genau gewusst, was das eigentlich für ein Mord ist, oder?
Naja, also es gibt die kanonischen fünf, aber vor diesen kanonischen fünf Frauen gab es natürlich schon andere Morde, die vorher gelaufen sind. Bei dem einen ist ganz klar, es hat nichts mit Jack the Ripper zu tun, aber eine Mrs. Smith wurde von einer Gruppe von Männern angegriffen, geschlagen und mit dem Messer attackiert und verstarb an den Verletzungen, sodass Tage vorher der nächste Mord, nämlich der Mord an einer Frau Martha Tabram, im George Yard in Whitechapel die Bevölkerung schon so aufgeregt hat, dass zu dem Zeitpunkt schon die Polizei verstärkt unterwegs war und die Medien entsprechend hellhörig. Und die Martha Tabram wurde mit 39 Messerstichen im Treppenhaus ihres Wohnhauses erstochen, also in Ober- und Unterleib, immer wieder mit dem Messer bearbeitet, wurde dann von einem Handwerker auf dem Weg zur Arbeit gefunden. Und es ist nicht ganz sicher, ob das nicht vielleicht schon Jack the Ripper war. Profiler sagen allerdings, die anderen fünf Opfer, die in den nächsten zwei Monaten zu beklagen waren, die wurden mit Schnitten verletzt und nicht mit Stichen.
Naja, okay.
Und für gewöhnlich geht ein Serienmörder immer gleich vor, aber Serienmörder lernen auch. Mhm. Also es ist oft so, dass die ersten Morde in ihren Augen nicht perfekt waren. Mhm. Und sie dieses Erlebnis des Tötens in ihren Augen perfektionieren.
Mhm. Okay.
Ja. Das ist der Vorläufer, und am 31. August haben wir dann das erste Opfer der kanonischen Fünf. Das ist um 3 Uhr morgens in der Bucks Row.
Warum nennt man das kanonisch?
Wie ein Kanon.
Ach so.
Eine Aufeinanderfolge.
Ach so, deswegen. Aber das ist so ein Begriff, die kanonischen Fünf, sagt man in dieser...
Das ist der Fachbegriff für die Jack the Ripper zugewiesenen
Alles klar.
Frauen. Hm. Trinken.
Ja, trink mal einen Schluck. Ja. God save the Queen, ja, nicht wahr?
Inzwischen den King.
Ach ja, den King, ja. Entschuldigung. Ich muss das wissen, ich habe ja, in mir fließt ja englisches Blut, von daher.
Ja. Schande über dein Haupt.
Aber nur halb, von daher. Und ich war ja auch nur als kleines Kind mal da, deswegen. Du bist viel mehr in dem Thema als ich, würde ich sagen. Eigentlich ist es umgekehrt.
Musikalisch und ja, kulturell. Und ja, ja, das ist, da bin ich schon ein bisschen nerdy unterwegs, das stimmt. So, also in der Bucks Row um 3 Uhr morgens fand ein gewisser Charles Cross, ein Bündel Klamotten, oder er hielt es für ein Bündel Klamotten, und als er näher hinguckte, stellte er fest, das ist eine zumindest schwer verletzte Frau, vielleicht auch eine tote Frau, und ein weiterer Zeuge kam hinzu, und die riefen einen Bobby, den britischen Polizisten, der dann daraufhin feststellte, dass sie tot ist. Sie kam dann auch in die medizinische Untersuchung, und es wurde festgestellt, dass ihr zuerst die Kehle durchtrennt wurde und daraufhin dann die Bauchdecke geöffnet wurde und ihr mehrere Organe entnommen wurden. Mhm. Dieser Charles Cross war auch ein späterer Verdächtiger. Also zumindest nicht während der Ermittlungen selbst, aber von Ripperologen, die später gemerkt haben, okay, der hat andere Namen verwendet, der hatte einen Arbeitsweg, der an allen Tatorten vorbeiführte.
Also andere Namen für sich verwendet, meinst du, was der hieß?
Ja, es gab noch einen anderen, nannte sich auch Charles Letchmere.
Ah, okay. Ja. Gut, das könnte aber auch andere Gründe haben.
Ja, es gibt für all diese Verdächtigen, auf die wir vielleicht heute noch einen Blick werfen werden, immer die Tatsache, dass es Pro, aber auch Kontrast gibt.
Ja,
deswegen
das ist das Problem.
Nie endgültig gesagt werden kann, ja, der war es. Mhm. Auch wenn diejenigen, die Theorie entwickeln, es immer so ankündigen. Jack the Ripper entdeckt. Ja.
Ist es denn überhaupt noch möglich, Hotstar? Also es war ja dieses mit der Briefmarke, diese Geschichte, wenn ich die mal einwerfen darf, mit DNA-Spuren auf der abgeleckten Briefmarke, also mit neuen Techniken, aber glauben die Ripperologen, wie heißen die Ripperologen?
Ripperologen,
alles klar. Glauben die, dass das irgendwann, also wahrscheinlich so Nerds glauben ja, dass das irgendwann möglich ist.
Ja, es ist ja auch bei Scotland Yard. Im Scotland Yard Museum findest du ja auch zum Beispiel die Totenmaske von später hingerichteten, in anderen Teilen des Commonwealth hingerichteten Serienmördern. Da findest du entsprechende, na, wie sagt man, im Archiv die Briefe, DNA, Totenmasken.
Beschäftigen die sich noch offiziell damit?
Offiziell glaube ich nicht, aber es gibt verschiedene pensionierte Scotland Yard-Mitarbeiter, ja, okay, die auch zu diesen Reparologenkreis
gehören. Okay, witzig.
Ja.
Alles klar.
Aber nicht nur die, sondern halt eben auch chemische Labore und sowas. Und, das Halstuch von Catherine Eddowes wurde gefunden, blutverschmiert, und da wurde DNA von genommen. Aber auch da ist das Problem, das ist natürlich inzwischen durch so viele Menschen Hände gegangen, dass das völlig verunreinigt ist.
Ja.
Aber auch anhand dessen gab es einen doch sehr, sehr verdächtigen Menschen, der dann da, der da im Namen auftauchte. Und damals schon verdächtig war und auch als gewalttätig gegenüber Frauen galt und in einer Irrenanstalt dann auch verstarb.
Okay. Das heißt aber, die Morde waren, also letzten Endes, es ging nicht in erster Linie darum, die Frauen zu quälen, oder? Wenn man ihn, der hat die ja immer vorher getötet, oder?
Es war kein Sadist. Aber definitiv jemand, der etwas gegen Frauen hatte.
Ja, ja.
Also
ja.
Das, es ist keiner, der irgendwie, er hat sich auch nicht sexuell vergangen an denen, sondern er hat ihn Uterus entfernt und er hat sie entstellt und die Brüste abgeschnitten teilweise und ganz klar Aggression Frauen gegenüber.
Ja gut, aber er hätte ja theoretisch, wenn er so aggressiv ist, hätte er sie ja auch quälen können die ganze
Zeit. Sadistische Züge hatte das nicht. Die wurden alle sehr, sehr schnell getötet und erst dann.
Das ist ja auch letzten Endes das Merkwürdige dabei, oder? Also, dass man eben Organe zum Beispiel entnimmt.
Naja, es gibt ja verschiedene Formen von Serienmördern und dann gibt es die Frauen halt eben oder ihre Opfer, ob jetzt Frauen oder Männer, quälen und Lust daran gewinnen. Und dann gibt es halt eben welche, die erkennt man oftmals auch daran, die sich im Nachhinein schämen und dann das Gesicht des Opfers verdecken. Also es gibt verschiedene Varianten, über die dir die Profiler mehr erzählen können als ich.
Also der erste Mord, von dem du berichtet hast, das heißt, da ist man natürlich nicht davon ausgegangen, dass es sich um einen Serienmord handelt, sondern das war erstmal ein ganz normaler, sehr brutaler Mord. Ja.
Naja, wie gesagt, die Vorläufer waren schon Martha Tabram und. Ja.
Aber hat man das damals, oder weißt du das, hat man das schon so verbunden? Also hat man schon so.
Nach der Polly Nichols wurde es langsam so, dass es von der Bevölkerung zumindest gegen die Polizei Zorn gab.
Mhm.
Und die Leute sich in einem eher unsicheren Viertel noch unsicherer fühlten. Und es hat dann ja auch nicht sehr lange gedauert. Das war nämlich dann der 8. September, also gut eine Woche später. Da fand man im Hinterhof in der Hanbury Street die nächste Leiche. Jetzt muss man sich diese Hinterhöfe so vorstellen, das ist auch heute oft bei diesen britischen Reihenhäusern so. Es ist ein kleiner Vorgarten, der meistens nicht mehr als 5 Quadratmeter darstellt. Dann das Treppenhaus, sehr schmal, die Häuser gehen recht hoch. Und damals war es so, dass die Toiletten im Hinterhof waren, der auch nur ein kleiner Yard war.
Ja.
Heute stehen in diesen ehemaligen Hinterhöfen, wo die Toiletten waren, meistens die Mülltonnen und sowas. Diese Reihenhäuser sind meistens von beiden Seiten mit einer Straße versehen, sodass hinten die Mülltonnen heute abgeholt werden. Damals war da die Toilette und um circa 6 Uhr morgens ist ein Arbeiter, der in diesem Haus wohnte, nach unten gegangen in den Hof und hat dort die Leiche vorgefunden. Sofort die Polizei gerufen und das Vorgehen war da ähnlich. Sehr tiefe Einschnitte im Hals, das Öffnen von Bauchdecke, Entfernen von Organen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt war die Hölle los in Whitechapel. Also haben sich Bürgerwehren gegründet, die Presse war da, die Polizeischichten wurden verstärkt. Und es war ja sowieso schon so, dass Polizisten, wenn sie Streife gegangen sind, so eine Art Stechuhren bedienen mussten. Sodass immer ganz klar war, um wie viel Uhr, wann, wo, welcher Polizist gewesen ist. Was auch eine große Rolle für die Reparologen später dann natürlich gespielt hat.
Weil?
Naja, weil man ziemlich genau sehen konnte, dieser Polizist ist die in die Runde gelaufen und war um die Uhrzeit da, die Uhrzeit da, die Uhrzeit da. Da konnte der Jack the Ripper also nur in diesem Zeitfenster agiert haben.
Okay.
Das ist zum Beispiel im Fall von Charles Cross spielt das eine große Rolle.
Waren das alles Prostituierte?
Also wie ich vorhin schon erwähnte, ist es so gewesen, dass viele von diesen Frauen nicht hauptberuflich dem nachgegangen sind. Ich weiß von mindestens einer, dass sie mit ihrem Lebenspartner gelegentlich auch aufs Land ist, um Ernte einzubringen als Erntehelfer. Alle bis auf Mary Jane Kelly hatten mindestens 2 Kinder, eine davon, die Elizabeth Stride, sogar 9, sind aber von ihren Ehemännern getrennt gewesen, oftmals mit Alkoholproblemen, und sahen sich oftmals gezwungen, einfach nur um eine Unterkunft für die Nacht zu haben oder um ihren Gin zu bezahlen, auf die Straße zu gehen.
Also kann man letzten Endes nicht sagen, okay, das waren Prostituierte oder nicht, sondern es hat was mit der Zeit zu tun, in der diese Frauen gelebt haben.
Also eine Frauentscheidung wurde von nichts aufgefangen.
Okay.
Also das konnte man definitiv der damaligen Zeit ankreiden und das gilt auch für heute, dass Menschen, die in solche Situationen gebracht werden, auch meistens Gefahren ausgesetzt sind oder selber Täter werden. In dem Fall waren es Frauen, die dazu gezwungen waren, auf der Straße zu sein. Ob sie jedes Mal angeschafft haben, wenn Jack the Ripper sie angetroffen hat, das kann man so nicht sagen. Man weiß von mindestens 2, dass sie ihren, nicht Vermietern, sondern das waren ja so Apartments, die man immer für eine Nacht anmieten konnte, zum Teil sogar Apartments, in denen man sich über ein Seil hängte zum Schlafen, weil der Raum voll war mit Leuten.
Wahnsinn.
Da gab es 2-mal die Aussage, ja, ich werde das Geld jetzt ganz schnell verdienen. Die Polly Nichols war es, glaube ich, hat sogar noch mit ihrem schönen neuen Hut geprahlt, der bestimmt dafür sorgen würde, dass er Freier finden würde. Nachdem also, wie gesagt, die Annie Chapman gefunden wurde, wurden die Streifen vermehrt, es gab Bürgerwehren und natürlich die ersten Verdächtigen. Zu denen zählte ein Fleischereiarbeiter mit einer Lederschürze und deswegen wurde auch nach der Leather Apron gesucht. Der wurde dann auch irgendwann festgenommen, der galt auch als gewalttätig gegenüber von Prostituierten, wurde aber wieder freigelassen, weil man das nicht nachweisen konnte. Gleichzeitig flatterten die ersten Briefe ein. Bei Polizei, Journalisten und auch bei dem Chef der Bürgerwahl, bei einem gewissen George Lusk. Das waren hunderte von Briefen, die bei der Age Division eingegangen sind, bei der ein Edmund Reed Inspektor war, von denen die meisten als Trittbrettfahrerei oder Wichtigtuerei abgetan werden konnten, aber ein paar konnten halt eben nicht abgetan werden, weil zum Teil Dinge drin standen, die eigentlich nur der Täter wissen konnte. Zum Beispiel hat er angekündigt bei dem Dear Boss Letter, dass er dem nächsten Opfer die Ohren abschneiden würde. Was dann bei der Catherine Eddowes auch tatsächlich passierte. Aber Ich meine, es ist zum Teil über die Opfer hergefallen, dass das nicht genug Anlass ist zu sagen, ja gut, das war ein echter Brief von Jack the Ripper.
Weil er sowieso alles sozusagen, der die so zerstückelt hat, dass das auch so hätte passieren
können. Wenn er die Möglichkeit hatte, dann ja. Beim nächsten Mord war es dann so, dass er vorzeitig abbrechen musste und da waren keine weiteren Verletzungen, außer die Schnitte durch die Kehle. Die bekanntesten Briefe nennen sich der Dear Boss Letter, der ging an einen Journalisten, wenn ich mich nicht täusche. Der From Hell Brief an den Chef der Bürgerwehr, George Lusk, der mit einem Päckchen versehen war mit einer menschlichen Leber. Mhm. Die Niere. Diese Niere hatte auch dieses Krankheitsbild des Alkoholismus, den man bei der Polly Nichols auch. Diese Krankheit hat man bei ihr festgestellt. Es gab noch weitere, Saucy Jack und sowas hießen die. Und da kam aber dann der Name Jack the Ripper ins Spiel. Vorher wurde durch die Medien der Begriff Leather Apron angewendet oder die Whitechapel Morde.
Mhm. Ja. Der hat mit einem hat der Jack the Ripper hat er unterschrieben.
Es gab zwei Briefe mit der Unterschrift Jack the Ripper.
Okay.
Zum Beispiel der Brief an den George Lusk, der nennt sich From Hell, nachdem auch der Film benannt ist, weil das oben drüber stand, From Hell.
Ja, okay. Okay. Mhm. Und diese Briefe, wo er damit unterschrieben hat, das theoretisch, also man weiß aber nicht, ob das der gleiche war.
Der damit Nein, das ist, wie gesagt, die meisten Briefe kann man vernachlässigen. Bei manchen stand halt eben, wie die Aussage mit dem Ohren abschneiden, Sachen drin, die eventuell natürlich nur der Killer wissen konnte. Der machte sich auch lustig über die Polizei. Also hat er geschrieben, ihr glaubt, ich sei ein Arzt, ich lache über euch und versucht mich zu finden. Und ja, da kann man nochmal ins Detail gehen, aber das geht, glaube ich, jetzt zu weit. Mhm. Ja. Jetzt war es so, die Polizei hat mehr Streifenpolizisten unterwegs gehabt. Die Bürgerwehr war da und trotzdem hat das nicht verhindert, dass ein paar Wochen später, am 30. September, das sogenannte Double Event stattfand. Mhm. Double Event, weil er hat in einer Nacht zwei Frauen getötet. Und das war ungefähr 0 Uhr in der Nacht, als ein Zeuge mit dem Namen Israel Schwartz das nächste Opfer, die Elizabeth Stride, an einer Hofeinfahrt mit einem Mann gesehen hat, der sie eindeutig bedrängte, vielleicht sogar schlug. Mhm. Und in Whitechapel, da hat eben schon Schiss, er hat dann die Straßenseite gewechselt und dann kam ein weiterer Mann auf die Straße, der ihn Lipski schimpfte. Lipski war ein jüdischer Einwanderer, der ein Jahr zuvor seine Frau umgebracht hat. Also ein Schimpfwort für jüdische Migranten. Und dieser Israel Schwartz berichtete davon später der Polizei. Mhm. Deswegen auch eventuell die Theorie, dass es zwei Täter gab. Mhm. Beschrieben wurde der Gewaltanwendende als dunkler Typ mit einem schwarzen Oberlippenbart und schäbiger Kleidung. Mhm. Also nicht, wie man sich heute Jack the Ripper vorstellt, mit Zylinder und Umhang, was ja doch eher die reicheren Londoner Bewohner trugen. Wenig später fuhr ein Fuhrmann, Louis Diemschütz, mit seinem Fuhrwerk in diesen Yard. Dieser Yard war umgeben von einem Haus, in dem sich ein jüdischer sozialistischer Verein befand. Und vor diesem Verein lag tot die Elizabeth Stride. Er hat erst gedacht, es wäre seine Frau, ist schnell nach innen, hat festgestellt, die Frau lebt, ist mit den Leuten von diesem Social Club raus und dann haben sie halt eben festgestellt, gut, das ist die Elizabeth Stride. In diesem kurzen Zeitfenster muss Jack the Ripper aus dem Hof abgehauen sein, weil er war ja nicht fertig mit dem, er hat ja nur den Hals zerstört.
Ah, okay.
Das ist diese eine Leiche, die nicht weiter verschandelt wurde. So, und weil er damit natürlich nicht zufrieden war, ist er durch die Nacht und ist ein bisschen außerhalb von Whitechapel, also gerade rüber in Richtung City, in eine Hofeinfahrt in den sogenannten Mitre Square und hat sich da über die Catherine Eddowes hergemacht. Diesmal ungestört. Obwohl dieser Yard umgeben war von einem Industriegebäude, aber auch mehreren Wohnungen. In einer dieser Wohnungen lebte sogar ein Polizist mit seiner Frau. Aber wie schon gesagt, es war so stockduster in diesen Hinterhöfen und Gassen, dass er sich übelst vergangen hat an ihr. Also die war auch dann kaum zu erkennen, weil er hat ja dann V-Schnitte ins Gesicht gemacht und die Eingeweide über die Schulter gelegt. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, ich glaube, es reicht. Und ist dann verschwunden und ein paar Straßenzüge weiter in der Galston Street fand dann die Polizei den blutverschmierten Schal des letzten Opfers von Catherine Eddowes und einen Schriftzug an der Wand. Und diesen Schriftzug, den kann ich dir ganz kurz mal vorlesen, der ist nämlich etwas eigenartig, weil er A, Rechtschreibfehler beinhaltete und auch vom Satzaufbau her eigenartig ist. Und zwar stand da The Jews, und zwar Jews, geschrieben J-U-W-E-S, und nicht wie es gehört, J-E-W-S. The Jews are the men that will not be blamed for nothing. Also die Juden sind nicht die Leute, die für nichts zu Unrecht beschuldigt werden. Und das davor lag das blutverschmierte Tuch. Der Schriftzug wurde später auf Anweisung vom Polizeipräsidenten Sir Charles Warren entfernt, was man natürlich heutzutage niemals machen würde, aber der hatte Angst, dass es Pogrome gegen Juden in Whitechapel geben würde, aufgrund dieser Aussage. Dieses Tuch ist im Laufe der 100 Jahre danach natürlich durch viele Menschen Hände gegangen, sodass die DNA-Untersuchung, die später damit gemacht worden ist, auch nicht zuverlässig war. Und da hat man zum Beispiel die Nachkommen von Aaron Kosminski die DNA genommen, von dem der in der Irrenanstalt gelandet ist. Und hat dann tatsächlich auch Überschneidungen gefunden, aber halt, das ist nicht verwertbar, wenn so viele Menschen es in der Hand hatten. Dieser Charles Warren hat daraufhin dann auch zum Beispiel Bluthunde nach Whitechapel geholt und hat versucht, mit dem Tuch diese Bluthunde suchen zu lassen. Das ging aber in die Hosen und wurde ziemlich belacht von den Leuten. Er hat dann auch seinen Dienst quittieren müssen.
Das war der vierte Mord, ja?
Das war der vierte. Wenn nicht vorher die Martha Tavern schon ein Opfer von ihm gewesen ist.
Naja gut, aber so dieses von diesen, was du sagst, diese fünf kanonischen.
Ja.
Okay. Das heißt, dass diese vier Morde, das ist ein Zeitraum von einem Monat oder...
Das erste war am 31. August und das, was wir jetzt hatten, war am, lass mich kurz schauen, damit ich kein Blödsinn erzähle, ja, 30. September, also einen Monat.
Aber gibt es denn, ist ein Grund, dass es jetzt zum Beispiel nur eher in diesem Umkreis dieses Viertels stattgefunden hat, dass es eben zum Beispiel sehr düster da war, dass sich im Grunde keiner so wirklich geschert hat oder so, weil normalerweise, wenn es, ich meine, Serienkiller haben ja möglicherweise auch immer ein Feld.
Das ist der Punkt, die haben einen Radius.
Die haben einen Radius,
aber... Das ist meistens das Gebiet, in dem sie sich wohlfühlen, in dem sie sich auskennen.
Okay.
Deswegen war auch der Charles Cross einer der Verdächtigen, weil die Wege waren zwischen Arbeit und Zuhause und Verwandtschaft.
Ja, weil normalerweise würdest du ja eher denken, okay, wenn ich das mache, mache ich es vielleicht ja nicht so da, wo ich bin normalerweise, oder?
Es gibt auch Leute wie zum Beispiel den Ted Bundy, die durch den ganzen Nordosten, Nordwesten der Staaten gefahren sind, um Opfer zu suchen. Aber für gewöhnlich gilt da schon, dass die das in ihrem gewohnten
Umgebung machen. Ja, klar, es gibt ja so diese ganz Bekannten, so auch wie Jeffrey Dahmer oder so, der hat ja auch der mit nach Hause genommen.
Genau,
auch das. So, und hat man ja, die haben ja gar nicht darüber nachgedacht, dass sie vielleicht von sich ablenken könnten, wenn sie es in einer ganz anderen Stadt machen oder so.
Bett gehen, alles bei sich im Ort.
Alles bei sich, ja, genau. Das ist auch, Na gut, aber wahrscheinlich auch, weil es letzten Endes ja auch, es ist ja ein emotionaler Akt, dieses Töten. Es hat ja weniger wahrscheinlich mit
Rationalität.
Ja, dass ich sage, okay, wie mache ich das am besten, dass ich am wenigsten erwischt werde, weißt du? Weil theoretisch, wenn diese Briefe echt sind, wenn Jack the Ripper, dieser tatsächliche Mörder, einen geschrieben hat, das ist ja auch ein Indiz. Das hat man zwar früher vielleicht noch nicht so stark als Beweismittel gesehen, dass man gesagt hat, damit können die richtig was anfangen. Aber das letzten Endes hat sich das ja, wiederholt sich das ja auch in der heutigen Zeit. Also es gibt ja auch, es gibt ja trotzdem immer noch Serienkiller, die möglicherweise auf sich aufmerksam machen.
Die vielleicht sogar gefunden werden wollen.
Ja, das gibt's.
Manche
ja auch.
Stellen sich dann auch irgendwann, weil sie sich denken, mein Gott, die finden mich nicht. Mhm. Ich will ja erklären, was ich Tolles gemacht habe.
Ja, oder ich will aufhören oder so und kann nicht von selber.
Ja, gut, von denen habe ich noch nicht gehört.
Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der ist im Gefängnis, mit dem gab es dann tatsächlich, also der lebt heute nicht mehr, der ist in den 90ern auch hingerichtet worden oder so, aber dann gab es noch Interviews, weißt du? Mhm. Dann hat irgendein Reporter ist noch hin ins Knast.
In den 70er Jahren sind Leute vom FBI zu diesen verschiedenen Serienmördern, die damals lebten im Gefängnis, ob das Charles Manson war, der ja nicht selber getötet hat, aber der gehörte dazu, Ted Bundy, Berkowitz, Ed Gein.
Naja, und haben die interviewt und ich habe einen gesehen, das war jetzt keiner von den genannten, glaube ich, Berkowitz weiß ich nicht, und der war, der hat auch einfach knallhart so, oder nicht knallhart, der war ganz ruhig und so, war ein bisschen größerer, dickerer Mann. Und dann hat der Reporter ihn gefragt, und würden Sie mich gerne jetzt umbringen? Hat er gesagt, ja, ich würde das sehr, sehr gerne machen. Mhm. Finde ich halt so gut. Also, weil du konntest dir ja nicht vorstellen, was für ein Tier da erwachen wird wahrscheinlich in dem Moment, wenn der tötet. Du kannst es dann, wenn er so ruhig da sitzt, nicht realisieren.
Nein, und viele von denen, zum Beispiel Ted Bundy war ein gut aussehender, gebildeter Mensch.
Ja, klar, das war ja ein bisschen fast schon wie seine Masche, gell? Dass man gedacht hat, der ist so ein sympathischer.
Der hat dich vor Gericht selbst vertreten.
Also, ja, das ist so hammerhart. Ja. Mhm. Jetzt gab es den fünften Mord, der war von dem vierten Mord wie lange entfernt vom Zeitraum, circa?
Das war, wenn ich mich nicht täusche.
Auch die genauen Daten, das ist unglaublich.
Eben nicht, deswegen gucke ich ja nach. Das war der 9. November.
Okay.
Das war der 9. November.
Also, das heißt, da war so eine gewisse Zeit, wo nichts passiert ist.
Man sagt, es waren wahrscheinlich die Tage, an denen der Täter frei hatte.
Ach so.
Wochenenden oder Feiertage.
Ah, okay.
Dieser Mord unterschied sich allerdings von den anderen insofern, als dass Mary Jane Kelly zum einen viel jünger war als die anderen Opfer und auch eine Wohnung hatte. Also was heißt Wohnung? Das war ein Zimmer. In dem Zimmer stand ein Tisch, ein Stuhl, ein Bett und ein Kamin. Dieser Kamin war mit einer Teekanne versehen, die man übers Feuer schieben konnte. Und sonst war da nicht viel drin. Und dort wurde aber dann von einem Mieteintreiber eben am 9. November das Fenster, das kaputt war, genutzt, um die Tür zu öffnen, weil keiner reagierte. Und er betrat den Raum und hat ihn auch sehr schnell wieder verlassen, weil aufgrund der Tatsache, dass der Täter sich natürlich in der Wohnung viel mehr Zeit nehmen konnte als auf der Straße, die Überreste von Mary Jane Kelly fand. Auch da gab es ein paar Stunden zuvor einen Zeugen, der sie mit einem Mann sah. Der Dialog war im Prinzip so, dass der Mann sie ansprach und der Zeuge nur hörte, dass sie sagte, yes, I will, also das werde ich tun. Eine Nachbarin hörte sie aus der Wohnung noch ein irisches Volkslied zu singen. Eine Zeit lang, dann ist die Nachbarin weg und später war Licht aus und dunkel. Und dann wurde sie gefunden von dem Mieteintreiber. Und dann hört es auf.
Dann hörte es auf.
Dann hört es auf.
Und dann kam auch kein Brief mehr, oder?
Zumindest keine relevanten.
Keine relevanten,
ja. Okay. Nichts, wo man sagen kann, ja, das, das war der Täter.
Und es gibt viele Theorien, warum es aufhörte, gell?
Serienmörder hören für gewöhnlich nicht von alleine auf.
Ja, ja, klar.
Das passiert nur, entweder sie versterben, sie ziehen weg, sie kommen ins Gefängnis oder in die Irrenanstalt. Oder werden halt so krank, dass sie es nicht mehr können. Und hier wurde natürlich eine ganze Zeit lang noch von Scotland Yard, also von Frederick Aberline, weiter gesucht nach dem Mörder, auch von der H Division, die waren natürlich weiter am Patrouillieren, weil natürlich alle dachten, das geht weiter, aber ja, da kam nichts mehr.
Ja, okay.
Und da setzt auch der Reparologe an, weil der fragt sich natürlich, wen haben wir alles, warum wurde aufgehört, und da gibt es natürlich eine Menge Theorien zu.
Genau, es gibt viele Theorien und das zieht sich im Grunde durch alle Schichten. Ne? Also es ist ja auch dieses ganz Bekannte letzten Endes, dass wie, wer ist das, der Leibarzt des Königs? Oder?
Das war der Sir William Gull.
Ja.
Der als Verdächtiger gilt und zwar aufgrund der Tatsache, dass der Enkel von Queen Victoria nach deren Theorie ein Mädel in Whitechapel geschwängert hat.
Ja.
Und entweder von verschiedenen Leuten erpresst wurde deswegen oder ganz einfach von der entsprechenden Geheimpolizei dafür gesorgt wurde, dass das alles vertuscht wird. Das wird der Prinz nicht selbst getan haben. Das ist nach der Theorie, dass es das Königshaus war, von eventuell Sir William Gull, dem Leibarzt der Königin, gemacht worden.
Aber warum dann eben nicht einfach nur umbringen? Ja? Und warum so drapieren und so?
Da spielt wiederum das Thema Freimaurer eine Rolle, den der Leibarzt angehörte. Und nach den Freimaurerriten gibt es bestimmte Bestrafungen für Verräter.
Ach so. Okay.
Da kenne ich mich aber nicht gut genug aus, aber da wurde halt eben die Art, wie die Leichen dann hingelegt wurden.
Ja, wie drapiert.
Ja, drapiert wurden. Ja. Hatte man deswegen den Verdacht, dass es in die Richtung gehen könnte. Das ist natürlich eine sehr schillernde Variante und deswegen
das ist, ja letzten Endes
ist es bei From Hell
ja,
auch.
Ja, From Hell, genau, das wollte ich gerade sagen. Da wird das ja im Grunde erzählt.
Da wird das erzählt.
Aber so ist es, ja. Das ist einfach, weil es natürlich am faszinierendsten ist, weil es ja eigentlich, man denkt, es ist ein Serienkiller, aber eigentlich ist es eine, eigentlich werden nur die umgebracht, die zu viel wissen.
Genau, und dann wäre auch erklärt, warum er aufhört.
Das ist ja eigentlich so, weil man hat alle verschwinden lassen, die davon wussten, und dann ist gut.
So ist es, und das könnten auch andere natürlich vom Königshaus beauftragte Agenten gewesen sein, aber das ist die schillerndste Variante, könnte man sagen. Es gibt noch ein paar andere spektakuläre Verdächtige, die da wären, zum Beispiel Lewis Carroll, der Schriftsteller von Alice im Wunderland. Da habe ich mich aber nicht genug reingelesen, um da näher drauf einzugehen. Da können wir gerne noch mal eine extra Sendung zu machen.
Aber das ist ja auch abstrakt. Wie kommt man denn auf den Autor von Alice im Wunderland?
Weil angeblich verschiedene Sachen in den Büchern darauf hindeuten, dass es Bezug nimmt auf die Morde. Aber was genau das...
Aber Interpretation, glaube ich, auch immer sowas. Also ich glaube auch in dem Moment, wenn du anfängst, dich mit sowas zu beschäftigen, du hast ja auch erstmal ein ganz offenes Feld. Also kannst du ja theoretisch alles daraus schließen. Und dann kannst du auch in alles rein interpretieren.
Ja, klar. Ja. Kannst du machen. Es gab einen Maler, ursprünglich aus München kommend, Walter Sickert. Mhm. Der wurde später... also vor ein paar Jahren, von einer Ripperologin als Verdächtigen genannt, weil er in London zu dem Zeitpunkt als Künstler tätig war und die recht morbiden Bilder sehr an die toten Frauen erinnerten. Mhm. Allerdings kann er die auch später gemalt haben und ganz einfach, vielleicht war er inspiriert, von dem Elend auf den Straßen und darauf.
Ja.
Dieses Elend findet sich auf den Bildern oftmals wieder. Mhm. Und hat eben auch tote Frauen.
Man hat auch, ich will da nochmal kurz auf die Morde, weil du vorhin hast du gesagt, ja, ich will da nicht so extrem drauf eingehen. Die bekanntesten Podcasts, ja, so wie Mord auf Ex oder so, die leben ja davon, glaube ich. Ich kenne die gar nicht. Ich höre die, meine Tochter hört die. Dass die ganz detailreich über solche Gräueltaten sprechen und die Leute dann alle da sitzen und es hören und denken so, oh Gott, das ist so schlimm, aber ich muss unbedingt weiterhören, weil es ist so...
Ja, alles hat sein Klientel.
Alles hat sein Klientel und so. Ich will nur einfach da nochmal fragen, hat der auch Sachen mitgenommen? Hat der Organe auch mitgenommen, die dann weg waren? Oder hat der das alles nur wie rausgeholt und dann dahin gelegt?
Teilweise war es weg.
Wie
gesagt, die Niere, die ja dann bei George Last einging, könnte ja eine Niere von einem der Opfer sein. Er hat zum Beispiel auch das Herz von Mary Jane Kelly dann später in den Teekessel über dem Feuer rein und hat das dann übers Feuer geschoben. Er hat die Brüste entfernt, er hat wie gesagt, also es gibt auch Fotos von Mary Jane Kelly.
Ach echt?
Ja.
Echte Fotos?
Echte Fotos, die sind natürlich von der Bildqualität her nicht sehr gut, aber die reichen. Und ich, wer da ein bisschen empfindlich ist, den empfehle ich, das nicht anzugucken. Mhm. Also man erkennt nicht wirklich, dass es... Man erkennt noch, da sind ein paar Beinknochen, offengelegte und...
Wahnsinn. Ist das ja auch, ist denn, wir haben ja am Anfang auch gesagt, warum das so ein berühmter Mythos ist eigentlich so. Spielt das auch eben eine Rolle, dass es sowas vorher noch nicht gab in dem Ausmaß? Oder spielt das keine Rolle? Weil ich meine, Menschen waren ja schon immer grausam.
Also es gab Serienmörder mit Sicherheit schon vorher.
Ja, ja.
Das war aber der erste, der halt eben in den Medien vorkam.
Ja, okay. Also der erste, der in den Medien vorkam.
Und das weltweit.
Ja, gut, okay. Also das ist eigentlich der entscheidende Punkt.
Ich denke, das ist einer der entscheidenden Punkte, ja.
Also eigentlich so der Anbeginn der Neuzeit fast schon.
In dem Tagebuch Jack the Rippers.
Ja.
Von einem gewissen Maybrick, einem Baumwollhändler aus Liverpool, der in seinem Tagebuch sich als Jack the Ripper bezeichnete, stand so etwas wie, ich habe das Tor zum 21. Jahrhundert.
Ja, ja, das genau. Das ist, glaube ich, auch in dem Film, wird das From Hell behandelt, glaube ich.
Genau, das war einer der weiteren Verdächtigen, allerdings aufgrund der Tatsache, dass er das in dem Buch behauptet, in seinem Tagebuch.
Schwierig.
Aber es gab dann auch später auch noch Hingerichtete, die bevor sie gehängt wurden, so Sachen gesagt haben, I'm Jack. Oder sowas. Oder das. Da gab es ein paar, die das von sich behaupten haben.
Ja gut, um möglicherweise auch wichtig zu bleiben, oder? Auch nach dem Tod.
Was für Gründe es gibt, weshalb einer die für eine gute Idee hätte, sich als Jack the Ripper zu bezeichnen, weiß ich nicht. Es gab ja auch unheimlich viele Serienmörder, die sich die Vorbilder hatten. Mhm. Also zum Beispiel, Gerd Gehn war für viele ein Vorbild.
Mhm.
Die haben ihm teilweise geschrieben in die Irrenanstalt.
Ja.
Also da sind kranke Gemüter unterwegs.
Ja, ich weiß, das ist wirklich grausam. Und ich glaube, das ist natürlich aber auch die Faszination, weil wir, das meinte ich ja eben auch, deswegen solche True Crime Podcasts, die gehen durch die Decke schon seit vielen Jahren, weil die Leute ja so eine Faszination daran haben. Weil wir es nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, das ist in erster Linie der Grund. Also wir können, glaube ich, nicht verstehen, warum man so emotional, rituell tötet immer wieder. Also das wäre jetzt für mich nichts.
Deshalb guckt man Gruselfilm. Das treibt Adrenalin hoch.
Ja, aber diesen Wahnsinn, glaube ich, zu verstehen, das hat ja auch so eine komische...
Hat eine Faszination. Also
so eine komische Faszination. Gibt es denn bei den... eben den möglichen Tätern, gibt es einen, wo du sagst, dass das ist am ehesten, was du glaubst, der es war?
Also ich finde Mr. Deeming interessant, das war ein Seemann, der zu dem Zeitpunkt in London war, der aber auch in den Staaten war, in Südafrika und am Ende dann in Australien auch tatsächlich wegen mehrerer Frauenmorde gehängt wurde. Und im Scotland Yard Museum steht dessen Totenmaske auch aus und unten drunter steht Jack the Ripper. Okay. Der ist hochinteressant. Aaron Kosminski ist hochinteressant.
Das war nochmal welcher?
Das war der, der später in der Irrenanstalt gelandet ist. Und dessen Blut man, den DNA der Nachkommen halt auch dann mit dem Tuch von Catherine Eddowes abgeglichen hat.
Mhm.
Und es durchaus Schnittmengen gab, allerdings halt eben nicht verwertbar, weil so viele Menschen das in der Hand hatten. Ein weiterer war eine schillernde Persönlichkeit, Dr. Tumblety, ein US-Amerikaner, ein Quacksalber, der zu dem Zeitpunkt in London war und das Hobby hatte, weibliche Uteri zu sammeln, also Gebärmütter. Der ist dann auch in die USA ab und Scotland Yard ist ihm hinterher, hat ihn aber, glaube ich, nicht gekriegt.
Okay.
Der wird allerdings auch mit dem Mord an Abraham Lincoln in Verbindung gebracht. Deswegen ist es auch so eine Theorie.
Ja. Dieser Seemann, was du gesagt hast, das finde ich ja fast am interessantesten, weil man natürlich sagt, okay, das ist dann einfach wie ein Serienkiller, der zieht da durch die halbe Welt.
Genau, und zu dem Zeitpunkt gab es zum Beispiel, als er in New York war, auch verschiedene Morde an Frauen, aber auch New York hatte Ecken, wo das nicht ungewöhnlich war.
Mhm.
Tatsache ist, dass er in Australien mehrere Frauen getötet hat und dafür gehängt wurde.
Mhm. Ja.
Und wen haben wir denn noch? Es gibt, wie gesagt, eine ganze Menge. Wir hatten jetzt schon den Druid, den Aaron Kosminski, wir hatten den Prince Albert, wir hatten den Charles Cross, den Walter Sickert, Lewis Carroll, den James Maybrick, den Dr. Tumblety und den Deeming. Ich glaube, ich habe die in meinen Augen wichtigsten und schillerndsten genannt.
Aber das heißt, die Polizei hat irgendwann einfach gesagt, okay, es passiert nichts mehr und dann irgendwann ging das Leben wieder normal vonstatten, wie auch
vor ein paar Jahren war das kein Thema mehr. Ich glaube, 91 wurden die Ermittlungen, 1891 wurden sie eingestellt.
1891 und 88 ist passiert,
ja.
Ja? Okay. Was denkst du denn, wann ist das denn, also ist das dann schon so zur Legende geworden, nachdem das, also du hast ja schon gesagt eben, das wurde, in den Medien wurde das breit eben präsentiert, aber sagen wir mal, danach, also popkulturell, als man vielleicht angefangen hat, Bücher darüber zu schreiben oder so, fing das unmittelbar danach an?
Also, dass er dann ein Begriff war, aufgrund schon des Namens, das blieb so.
Mhm.
Und immer wieder, wenn irgendwo entsprechende Morde passierten, wurde natürlich die Presse sehr schnell hellhörig. Und sehr schnell ist der Name auch wieder gefallen.
Mhm.
Aber das ist alles ihm nicht zuzuschreiben. Also es muss da was passiert sein. Entweder ist er weggestorben oder eingesperrt worden.
Ja gut, aber so mit diesem, das ist, also im Grunde war es schon von Anfang an in diesem Kulturgut dann drin. Also so, das ist, ich meine, was ich damit meine, ist, dass es dazu führt, dass ich eigentlich schon als kleiner Junge wusste, wer Jack the Ripper ist oder was, dass das irgendwie so ein Killer ist, ohne das zu wissen, was da eigentlich vor sich gegangen ist.
Ich glaube, eine Hochzeit für solche Phänomene waren schon auch die viktorianischen Jahre.
Okay.
Weil man da Sachen hatte wie Dracula, die ja auch damals wirklich Wellen geschlagen haben, diese Geschichten wie Dracula oder Frankenstein. Zu dem Zeitpunkt, als Jack the Ripper mordete, war auch die Uraufführung von Dr. Jekyll und Mr. Hyde im Theater.
Okay.
Und deswegen wurde auch der Schauspieler, ein US-amerikanischer Schauspieler, der den gespielt hat und das so überzeugend gemacht hat, für einen Verdächtigen gehalten.
Ach echt?
Ja, weil die Leute dachten, nein, das kann man doch nicht so spielen, dass es so echt wirkt. Der muss es sein. Ein weiterer Verdächtiger, den man wirklich ausschließen kann, ist, ich habe leider seinen Namen nicht auf dem Schirm, es gab den sogenannten Elefantenmenschen, der in der Medizin dann sozusagen in den Vorlesungssälen präsentiert wurde, ein armes Geschöpf. Und der sah halt eben für die Leute so erschreckend aus, dass sie dachten, wenn jemand so aussieht, dann ist er vielleicht der Jack the Ripper.
Naja. Was auch ein bisschen was mit Bildungsstand sozusagen zu tun hat, dass man früher vielleicht auch noch... Man war ja vielleicht auch abergläubischer und das Ganze und hat vielleicht auch eher sowas.
Ja, also definitiv. Und ob das dann schon direkt so eine Pop-Figur war, wie es dann später wurde, das kann ich dir nicht sagen, aber er war in aller Munde.
Und du warst ja schon da, gell? Du warst ja schon an den Originalschauplätzen, da warst du schon, oder?
Ich war schon in London, aber ich war noch nicht in Whitechapel.
Ach, du warst noch nicht in Whitechapel. Ich dachte, das müsst aber mal hin. Also du, gerade du musst doch da hin.
Es gibt was sehr Interessantes im Internet, auf YouTube, das nennt sich Watched Walker.
Ja.
Das ist im Prinzip nichts anderes, als dass ein Mensch sagt, so, heute laufe ich mit einer Kamera durch den und den Stadtteil. Das ist schön anzuschauen und so kann man, auch wenn man in der Stadt nicht ist, bestimmte Stadtviertel sich angucken, und ein Teil, Watched Walker, ist tatsächlich die Schauplätze von den Ripper-Morden. Das ist von daher interessant, man hat vorher nicht so einen richtigen Bezug, wie lang läuft man, wie weit ist was voneinander entfernt, und da kriegt man dann ein Bild davon, weil er läuft diese Strecken ab.
Ist die Faszination auch heute, sich noch damit zu beschäftigen, dass man sagt, so gerade dadurch, dass man es nicht weiß und nicht herausfinden kann, ist es immer wieder was, wo ich mich abarbeiten kann? Weil
für manche Leute ist das eine Berufung. Also diese Frau, die zum Beispiel gegen Walter Sickert ja den Verdacht vorbrachte, die hat da Millionen reingesteckt.
Echt?
Ja.
Echt?
Absolut.
Oh ja. Ja.
Die hat dann auch ein Buch geschrieben und das Geld kam wieder rein. Das war das war vor ein paar Jahren ein richtiger Reißer, das Buch. Aber für manche Leute ist das eine Lebensaufgabe.
Das ist krass.
Ja, also aber auch derjenige, der gegen den Frederick Deeming, ermittelt hat und durch die Welt gereist ist, Australien und so weiter. Das ist, glaube ich, ein schwedischer Kriminalist. Da bist du ja auf Jahre hinweg mit beschäftigt.
Ja, gut.
Mit Archiven und Gerichtsakten und DNA. Und
krass.
Oder auch beim Charles Cross, die Leute, die sich hinsetzen und die Polizeiakten von damals, in dem von der H-Division, und die einzelnen Routen der Bobbys aufzeichnen am Computer und die Uhrzeiten festlegen und dann die entsprechenden Verdächtigen da einfügen, das ist
aber die haben im Grunde
Sisyphusarbeit.
Ja, aber die haben ja wahrscheinlich die Hoffnung, dass sie das irgendwann entdecken.
Klar, das ist deren Ambition. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, dass keiner es wirklich will, weil dann ist ja das...
Ist vorbei.
Ist es vorbei.
Ja, deswegen denke ich so manchmal, natürlich, wenn man sagt, so urbane Legenden, so wie das Loch Ness-Monster oder so, man kann das nicht dazu zählen, weil der Typ ja tatsächlich eben existiert hat.
Oder? Ja.
So, aber das ist ja sowas...
Wieso gibt's das Nessie nicht?
Spoiler. Ich wollte jetzt dich nicht irgendwo da enttäuschen oder dich da irgendwo dir eine Illusion rauben. Das habe ich ja nicht gesagt, dass es das nicht gibt, aber es ist ja schwierig, Fotos davon zu machen. Ja.
Ja, so. Sehr verschwommene Dinger.
Ja, und so von daher denke ich einfach so, natürlich, das trotzdem hat das so eine, wenn man sich damit heute noch beschäftigt, ist das so ein bisschen artverwandt, also so latent artverwandt, weil man da, man wird das Loch Ness Monster wahrscheinlich niemals finden, würde ich jetzt mal sagen, behaupten, Entschuldigung, da draußen, an alle Loch Ness Freaks, aber man wird wahrscheinlich, und man wird den Mörder, den echten Täter auch nie finden. Und das ist, aber trotzdem macht man weiter wie gestört. Ja.
Absolut. Also, so weit würde ich auch nicht gehen. Aber es war eine tolle Beschäftigung während Corona.
Ja, ja, klar. Na gut, aber es ist ja trotzdem immer noch etwas, was dich ja heute vielleicht auch noch beschäftigt. Sonst hättest du ja vielleicht nicht die Briefe da ausgepackt, oder?
Na, das habe ich alles damals
gesammelt.
Gesammelt. Da gibt es Shops in England. Da kannst du die Sachen bestellen und dann kriegst du die, also ein Bundle zugestellt. Mhm. Und man taucht halt ein in das neblige London von damals. Und
das ist die Faszination auch ein bisschen, ja. Also dieses nochmal so.
Wobei angeblich war es gar kein nebliger Herbst, wenn man das.
Also dieses Nachempfinden, Nachleben dieser Zeit eigentlich.
Ja. Ja. Mhm. Sehr in vielerlei Hinsicht eine interessante Zeit gewesen. Ich meine, ein paar Jahre vorher ist Karl Marx dort gestorben und hat sich zusammen mit Friedrich Engels genau mit diesem Elend beschäftigt.
Okay.
Ja. Also Friedrich Engels hatte ja auch einen Vater, der war Industrie- und Handelsmensch im Norden von England und hatte verschiedene Fabriken, die wirklich ausbeuterisch unterwegs waren. Und Engels hat Marx damit Informationen versorgt, die der dann wiederum im Kommunistischen Manifest und im Kapital eingebracht hat.
Mhm. Okay. Wenn jetzt die, also glaubst du, dass das werden wir wahrscheinlich so als Mythos in der Gesellschaft immer weitertragen, ja? Das wird wahrscheinlich nicht, das wird wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren, wird es wahrscheinlich Leute geben, die sich damit auseinandersetzen. Ja?
So wie es in 100 Jahren auch noch Vampirfilme geben wird, gibt es auch
weiter. Und das Loch Ness Monster mitbringen, ja.
Soll ich mich damit mal beschäftigen? Ich habe keinen Taucheranzug.
Das wäre vielleicht für die nächste Sendung.
Ja.
Also hier habe ich alle Bilder von Nessie.
Ja. Nessie entdeckt.
Nessie.
Geil.
Ja, ich wollte tatsächlich immer mal hin. Also ich war noch nicht da, aber ich würde gerne mal zu Loch Ness. Einfach nur so, um die Atmosphäre.
Die Highlands müssen toll sein. Ich persönlich bin ja immer in der Nähe Schottlands, wenn ich in England bin und nicht gerade in London, und zwar in Yorkshire.
Mhm. Ja.
Und das ist auch schon sehr schön, kann ich empfehlen.
Ja, ja, das habe ich schon gehört, aber ich noch nicht, aber das habe ich schon gehört.
Da bin ich übrigens immer in der Ortschaft Whitby, die sich in der nach Bram Stokers Roman Dracula gelandet ist.
Gibt es eigentlich ein tolles Jack the Ripper Buch?
Es gibt tatsächlich sozusagen den Guide
diesbezüglich.
Genau, ja,
da, ja. Mhm. Das ist ein Guide, das heißt, es ist
kein Roman.
Es ist kein Roman.
Es sind die Tatsachen, es sind die Briefe, es sind die Ermittler, es sind die Opfer, die alle im Detail beschrieben werden. Mhm. Und dann auch die Verdächtigen.
Mhm.
Romane diesbezüglich habe ich noch nie gelesen.
Ja, gibt es bestimmt auch viele.
Ja, gibt es.
Mit Sicherheit. Okay, aber das ist so ein bisschen wie so ein...
Das ist die deutsche Ripper-Bibel.
Die deutsche Ripper-Bibel?
Ja.
Okay. Und die ist von wem?
Von einem Herrn Püsthoff und Schachner.
Christoph und Schachner. Wir können dann gucken, ob wir das auch verlinken für alle Interessierten da draußen. Kann ja auch sein, weißt du, dass es Leute gibt, die hören uns jetzt zu, die denken, da mache ich mich ran, ich knack den Fall.
Ja, also ich bin mir sicher, dass es die immer wieder gibt, die Leute, die so wahnsinnig
agieren. Ich finde das ganz toll. Ich finde auch die Idee, weil diese Faszination davon, deswegen habe ich ja auch dir das vorgeschlagen, dass wir heute mal die Sendung machen.
Ja.
Diese Idee, weil es so eine Grausamkeit mit einer Grausamkeit dahergegangen ist, so ist ja für uns also eben nicht nachvollziehbar, und dann ist er unentdeckt geblieben und so weiter. Also da kommen ja so viele Sachen zusammen, die das ist einfach ein großes Mysterium. Das ist so das Ding.
Es ist ein Mysterium und es ist tatsächlich, was wir nie außer Acht lassen dafür. Wir machen hier gerade ein Halloween-Special, von daher ist es in Ordnung. Es ist auch es macht auf Problematiken aufmerksam, die natürlich im viktorianischen England mal vielfach verstärkter waren als heute, aber die man ja heute auch noch vorfindet.
Mm, mm. Ja gut, das ist natürlich auch nochmal ein Aspekt, über den man auch nachdenken kann.
Also es waren Mütter, es waren ins Elend getriebene arme Frauen. Und das wird in der Pop-Art natürlich immer gerne mal übersehen.
Ja, das stimmt. Die tatsächlichen Schicksale dahinter. Ja. Ja, ja, gut, die tatsächlichen Schicksale ist schon... Man muss natürlich sagen, dann, ich weiß nicht, bei diesem Seemann in Australien hat er sich auch wieder über Frauen, die eben auch sozial so gestellt waren, dann hergemacht? Oder war das... Das wäre ja auch die Frage zum Beispiel.
Weißt ich du, bin so? Mir da nicht mehr ganz sicher. Wie gesagt, wenn du das möchtest, kann ich mich auch nochmal bei den einzelnen Verdächtigen richtig reinarbeiten und wir können nochmal eine Sendung zu machen.
Ja. Nee, das musst du nicht machen.
Ich glaube, dass er tatsächlich sogar seine Ehefrau dann auch umgebracht hat.
Völlig bekloppter. Ja.
Ja.
Ja. Hammerhart. Ja gut, okay. Ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Vielen, vielen Dank für den schönen Einblick, lieber Nick.
Ja, gerne.
Wenn man sich damit beschäftigen will, holt man sich vielleicht diese Jack the Ripper Bibel, die du hast.
Ja.
Man kann vielleicht jetzt auch im Internet, was du gesagt hast, YouTube, kann man sich vielleicht mal diese Walking-Dinger da
Watched Walker.
Watched Walker angucken.
Mhm. Die sind an sich schön zu schauen, wenn man mal gerade am Putzen in der Wohnung ist und ganz einfach mal sich einen Stadtteil von London angucken will oder Edinburgh. Da kann man gut machen.
Und natürlich haben wir gesagt, der letzte Film eben mit Johnny Depp, der schon auch, also der ist sehr düster, was natürlich bei dem Stoff auch logisch ist, dass das so ist. Der ist sehr, also es ging so, ich habe ihn nämlich vor kurzem erst gesehen, ja. Also er ist eben ein... Im Grunde ist es ja so ein bisschen wie so ein viktorianischer Tatort eigentlich, so ein bisschen, ja.
Wie gesagt, die haben sich große Mühe gegeben, die Tatorte auch relativ echt darzustellen. Also der Hinterhof in der Hanbury Street, das Kämmerlein von der Mary Jane Kelly, da gibt's ja teilweise auch Fotos von, also wie gesagt, der Hinterhof, das war so eine Tür mit einer kleinen Treppe, einer Holz Wand und da lag sie und das haben die alles genauso nachgestellt.
Ja, also von daher, oder auch wenn man da mal eben, der ist ja nicht so lang, der Film, wenn man da so, da kann man natürlich, kriegt man natürlich direkt einen Einblick, aber man kriegt halt auch diese Geschichte präsentiert, das muss man halt auch nochmal sagen. Ja. Diese sehr einseitige Geschichte eben da mit dem königlichen Hintergrund, ja, so. Trotzdem, ich finde, sie haben ja in dem Film auch die Atmosphäre ganz gut hingekriegt, so wie wir uns das natürlich vielleicht auch ein bisschen vorstellen, durch die rosarote Brille.
Ja. Wir stellen uns ja meistens Nebel vor.
Ja, ja, wir stellen uns Nebel vor.
Zylinder bewerten, Koffer tragen. Dann. Das war wohl nicht so, wie gesagt, es war, glaube ich, kein nebliger Herbst.
Ich glaube, es war aber auch, ich glaube, wir können uns ganz schwierig vorstellen, wie halt wirklich tatsächlich das da war. Also, weil es wirklich, glaube ich, viel schlimmer war, als wir das so wenn wir das romantisieren, weißt du, wie in so einem Film, glaube ich.
Es roch nach Abwassern, die zum Teil auch offen durch die Straßen liefen. Hier war Gerbereien, die Chemikalien sind rausgelaufen. Es gab rußverschmierte Arbeiterkinder, die auf der Straße rumlungerten und klauten. Es gab... diese Pubs, in dem die Hölle los war und in dem sich die Leute mit Gin, was das arme Leutegetränk war, die Lichter ausgeschossen haben. Dicht auf dicht und trotzdem, sobald du von der Straße runter bist, war es stockfinster.
Das ist schon krass. Ja. Das ist manchmal wie im Oden, es gibt ja so noch so kleine Dörfer im Odenwald, da ist es manchmal auch noch so.
Ja, weniger gefährlich.
Ja, weniger gefährlich, aber da auch, da ist auch stockfinster.
Also ich kenne noch so Gasthöfe, wo man aus der warmen Gaststube über den Hof musste, an den Schweineställen vorbei, auf eine Toilette, die unbeheizt war. Ja. Und das war im Winter, das hat man gern vermieden, ging halt nicht immer, war nicht schön.
Ja, na klar, oder halt natürlich, das kenne ich halt auch noch aus der ehemaligen DDR, als die Mauer aber schon gefallen war, haben wir trotzdem eben so ehemalige Vermieterin von meinen Urgroßeltern, weil die da hängen geblieben sind in der DDR, besucht und die hatten natürlich auch noch ein Plumpsklo und waren ganz im Garten und waren ganz stolz darauf, dass bald ein richtiges Klo im Haus eingebaut werden soll. Da habe ich schon irgendwie mit 12 gedacht,
Oder was wir hier hatten noch vor ungefähr 80 Jahren, waren ja die Toiletten im Treppenhaus.
Ja, klar.
Und das für mehrere Parteien. Das war... Das wiederum war im Vergleich zu Whitechapel Luxus.
Ja, das ist Wahnsinn. Was für eine Zeit und Gegend da. Ja. Deswegen, ich denke, auch diese Romantisierung. Ich war ja letztens in Luxemburg und habe mir da diese eine Burg da, die Vianten heißt das irgendwie, Burg Vianten.
Ja.
Angeguckt und dann kriegst du auch so einen kleinen Film präsentiert, dann siehst du, wie das ist seit den Römern hat das angefangen, ja, so die haben das ist der Ursprung, die haben da halt so ein Wachding gebaut und dann ging das immer weiter, es wurde immer umgebaut über 1000 Jahre lang sozusagen.
Ja.
Und die Leute haben da gelebt und man hat irgendwie eine gewisse Vorstellung davon, dann natürlich denkt man immer so, das ist ja hier ganz schön trist, aber natürlich, damals war ja alles voll mit Leben, da waren ja tatsächlich Menschen dort vor Ort und die haben da tatsächlich gelebt und ich glaube, wir haben trotzdem ganz wenig eine Idee davon, wie es sich wirklich angefühlt hat, da tatsächlich zu sein.
Also wie gesagt, die Gasthäuser waren die Unterhaltung, die sie hatten, ansonsten war für die ein Happening, wenn ein Haus gebrannt hat.
Ja.
Es war so. Ja, also an einem der Morde war es so, dass ganz viele Leute in Richtung einer Straße gegangen sind, weil es einen großen Brand gab.
Ja, Wahnsinn.
Mhm. Ja. Ja.
Die kleinen Freuden des Alltags damals. Mhm. Gut, wunderbar, lieber Nick. Also dann wünsche ich dir, ich hoffe, wir kriegen das noch vor Halloween hin, dass wir hier die Folge, ist ja bald. Ansonsten kann man es auch im düsteren, nebligen November sich anhören und anschauen. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Und beim nächsten Mal Loch Ness, ja?
Du musst mir mit dem Taucheranzug helfen, also ja.
Okay, ja, oder dann gucken wir. Wir haben ja vielleicht hier auch im Odenwald noch ein paar Legenden, die wir uns kümmern können. Also keine Serienkiller haben wir vielleicht auch, das weiß ich nicht, aber Legenden.
Ja. Also der Drache von Siegfried. Der Drache von
Siegfried. In dem Sinne, macht's gut, vielen, vielen Dank. Hier in der Bildversion winkt mir nochmal in die Kamera und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Tschüss.